Guten Tag. Also heute gibt es wieder Topologie. Letztes Mal war, glaube ich, zu der Zeit Geometrie. Ja? Also müssen wir wieder zurückschalten. Jetzt geht es also normal weiter. Ich weiß nicht, ob ich schon mal angesagt habe, aber falls Sie Interesse daran haben, an der Klausur teilzunehmen, die findet also am letzten Vorlesungstermin statt. Also es gibt keinen besonderen Termin für Klausur, einfach die letzte Vorlesung wäre dann der Klausurtermin. Okay, das nur nebenbei, jetzt zum Stoff. Wir haben ja schon Mengen mit verschiedenen Strukturen betrachtet. Einmal Menge mit Ordnungsstrukturen, einmal Mengen mit simplizialer Struktur und haben dann verschiedene Sätze da bewiesen. Vielleicht der komplizierteste Satz oder der Satz, der irgendwie als schwierig vielleicht erscheint, war der das Zornsche Lemma. Das sieht sozusagen schwer aus. Also der Beweis von dem Zornschen Lemma sieht dann wirklich sehr, sehr trickreich aus. Aber im Grunde ist die Idee eigentlich ganz einfach und ist besonders dann einfach, wenn Sie sich vorstellen, dass man nach dem Wohlordnungssatz jede Menge wohlordnen kann. Natürlich ist der Wohlordnungssatz im Äquivalent zum Zornschen Lemma, aber nehmen wir mal an, Sie setzen das als Axiom voraus, den Wohlordnungssatz, dann ist es sozusagen auch nicht mehr schwer, eben das Zornsche Lemma zu beweisen. Das steht ja auch in der Skripte drin. Dann ist sozusagen die Idee die, ist immer bei diesen wohlgeordneten Mengen so, ich versuche also sozusagen ein Maximum dadurch zu finden, dass ich sage, okay, ich gucke mir eine Menge an von Elementen, meinetwegen vollständig geordnete Menge, und dann weiß ich nach der Zornschen Eigenschaft, dann gibt es also eine obere Schranke. Und was ich brauche, wäre eine obere Schranke, sozusagen die nächste obere Schranke hinter dieser Menge. Und dann würde ich das nehmen und sozusagen mich dann so weiter hochhangeln. Dann würde ich zu der bisher konstruierten Menge die obere Schranke dazu nehmen. Wenn das noch kein Maximum ist, ja gut, dann gibt es eine obere Schranke, was kein Maximum ist. Dann nehme ich die nächste davon, nimm das dazu, nimm das dazu, nimm das dazu und produziere dann irgendwie so eine Kette von oberen Schranken. Ja? Und das ist ja auch wieder eine vollständig geordnete Menge. Und dann nehme ich von der Menge die obere Schranke, da ich da nichts mehr dazu tun kann. Ich habe ja schon alles dazu getan, muss dann eben das Element ein Maximum sein. Also irgendwie ein ganz einfaches Prinzip. Nur wenn man den Wohlordnungssatz nicht hat, ja gut, dann ist die Menge eben nicht unbedingt wohlgeordnet. Dann kann man nichts anderes machen, als dass man sagt, okay, hier muss ich mir eben die wohlgeordneten Teilmengen angucken. Aber wenn ich eine wohlgeordnete Teilmenge jetzt habe und will das nächste Element betrachten, denken Sie zum Beispiel an die reellen Zahlen. Wenn ich also bis 2 gekommen ist, was ist die nächste reelle Zahl? Ja? Und die nächste reelle Zahl gibt es nicht, wenn es nicht wohlgeordnet ist. Also sagen Sie, okay, nehme ich irgendeine obere Schranke und versuche den gleichen Prozess zu machen, aber es kann sein, dass ich vielleicht die falsche obere Schranke gewählt habe, ich hätte eine andere wählen sollen, vielleicht noch näher dran. Ja? Das wäre nicht schlimm, wenn diese beiden oberen Schranken sozusagen in einer Kette liegen. Aber es könnte auch sein, dass sie sozusagen zwei verschiedenen Zweigen liegen, dann wandert man sozusagen zwei verschiedene Richtungen. Und das will man vermeiden. Und dann gibt es eben so einen Trick mit dem Auswahlaxiom, wie man also sozusagen aus zwei verschiedenen Elementen ein Element ein für alle Mal auswählt. Man macht es einfach dadurch, dass man sagt, ich wähle für alle Ketten einfach die nächste Oberschranke aus. Und das macht eben die Auswahlfunktion. Okay, also das sozusagen nur nochmal über den Daumen gepeilt, Beweis, dass man also nicht zu viel da hineingeheimst. Die meisten Beweise sind von dieser Art, dass die Grundidee eigentlich relativ einfach ist. Bei den simplizialen Mengen haben wir gelernt, dass es zu den simplizialen Strukturen etwas Neues gibt, nämlich Invarianten. Man kann also den simplizialen Strukturen algebraische Objekte zuordnen, in diesem Fall also einfach eine ganze Zahl. Und diese ganze Zahl charakterisiert etwas. Wir haben ja schon gesagt, also zum Beispiel, wenn man die Triangulation der Zweisphäre nimmt, alle Triangulationen, da kann ich mir eine beliebige vorgeben, wenn ich dazu die Euler-Charakteristik ausrechne, werde ich immer die gleiche Zahl kriegen. Das hat die Leute also lange Zeit irgendwie sehr verwundert, wie kommt es eigentlich, Wenn ich also irgendwie die Erdoberfläche nehme, die trianguliere ich und jetzt zähle ich Ecken minus Kanten plus Dreiecke und es kommt immer 2 raus. Woran liegt denn das? Man muss doch irgendwie die Euler-Charakteristik etwas messen, was über diese Triangulation hinausgeht. Das heißt, es kann doch sicherlich nicht nur einfach die kombinatorische Struktur messen, sondern muss etwas anderes messen. Misst irgendwie sozusagen die Äquivalenzklasse aller Triangulationen. Ja, aber was ist das? Ja, und wir werden eben allmählich lernen, dass was eben die Euler-Charakteristik misst, ist der unterliegende Raum, nämlich die Sphäre. Und die Sphäre ist kein kombinatorisches Objekt, sondern ist ein topologisches Objekt. Und die Triangulation ist sozusagen nur eine endliche Approximation für das topologische Objekt. Und es gibt ganz viele endliche Approximationen. Und die Euler-Charakteristik sieht diese verschiedenen Approximationen nicht, weil sie im Grunde nicht die Approximation misst, sondern den unterliegenden Raum, nämlich die Zweisphäre. Das ist also eine topologische Invariante, mehr als eine kombinatorische Invariante. Und das hat die Leute also sehr fasziniert. Und daraus sind also ganz umfangreiche Theorien entstanden, die man anderen topologischen Objekten, also abgesehen von der Zweisphäre, auch algebraische Invarianten zugeordnet hat und immer untersucht hat, wie kann ich mit Hilfe von Algebra topologische Räume bestimmen. Also das, was wir letztes Mal gemacht haben, ist sozusagen ein Einblick oder ein Türöffnen in eine sozusagen ganz neue Theorie und ähnlich heute auch. Heute wollen wir also sprechen über Mengen mit linearer Struktur und da auch ein Problem aufwerfen, was man denn in verschiedene Richtungen weiterverfolgen kann. Wenn ich jetzt von einer linearen Struktur spreche, auf einer Menge, dann müsste man erstmal klären, was das sein soll. Und Sie werden wahrscheinlich alle denken bei linearer Struktur an einen Vektorraum und dann natürlich aus der Linie Algebra kennen Sie das, spricht man dann von den endlichdimensionalen Vektorräumen und dann von den Unterräumen und man versucht dann, wenn man einen Unterraum von einem Vektorraum hat, den irgendwie festzulegen, auch wieder mit endlich vielen Daten. Und wie macht man das? Also eins von den Grundproblemen in der linearen Algebra war ja, wenn ich also eine Beschreibung habe von einem Unterraum, eines Vektorraumes, endlich dimensionalen Vektorraumes, wie finde ich eine Basis für diesen Unterraum? Ja? Also denken Sie zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, endliche Beschreibung von einem Unterraum, denken Sie meinetwegen an ein lineares Gleichungssystem. Ja? Einfach n Gleichung, n Unbekannten und dieses Gleichungssystem wollen Sie lösen. Und dann ist die erste Beobachtung die, wenn ich zwei Lösungen habe und die addiere, ist das wieder eine Lösung. Ja? Wenn ich Lösungen mit einer reellen Zahl multipliziere, ist es auch wieder eine Lösung. Das heißt, also, was immer dieser Lösungsraum sein soll, er hat irgendwie die Eigenschaft, dass er invariant ist gegenüber der Vektoraddition und, dem äußeren Skalarprodukt. Das heißt also, der Lösungsraum selbst ist ein Unterraum. Demzufolge muss er auch wieder eine Basis haben. Aber die numerische Frage ist jetzt, wie finde ich diese Basis? Ja? Und im Beispiel von diesen endlichdimensionalen Vektorräumen, da wissen wir, da gibt es also ein Verfahren, wie man das machen kann. Wenn man solche Basen finden kann, würde man heute nicht mehr mit der Hand machen. Da hat man so einen Calculator oder eine kleine Rechenmaschine mit einem Programm wie Maple oder sowas. Und dann tippt man das Gleichungssystem ein und dann kriegt man dann die Basis von dem Vektorraum. Ne? Wir wissen ja, also der Lösungsraum von einem Gleichungssystem hat eben eine Lösung für die inhomogene Gleichung und dann eben eine Basis für die homogene Gleichung. Und dann muss man also einen inhomogenen Vektor finden und die anderen Basisvektoren für den homogenen Fall und dann hat man eben sozusagen den gesamten Lösungsraum beschrieben. Aber das kann man alles zusammen per Algorithmus machen und da hat man also keine Probleme. Also ich will sozusagen darauf hinaus zu sagen, dass lineare Algebra sozusagen vielfach darauf beruht, dass man als Unterräume oder als Untermengen lineare Mengen hat. Also sozusagen, wenn ich von einer Menge sagen kann, was sozusagen eine lineare Teilmenge ist, dann habe ich schon sowas wie ein Vektorraum. Und das kann ich, wenn ich also einen Koordinatenraum betrachte, sowas wie R auch N, kann ich immer schön sagen, was ein Unterraum ist. Denn ich finde ja dazu eine Basis und dann muss ich einfach den von der Basis erzeugten Raum betrachten. Das ist ein Vektorraum und das sind alle meine Linearunterräume, die ich habe. Aber umgekehrt, wenn ich jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Basis habe, sondern ich weiß nur, dass ich einen Vektorraum habe, wie würde ich jetzt also die Unterräume charakterisieren? Na gut, dann würde ich eben sagen, das sind eben gerade die Teilmengen, die invariant sind gegenüber Vektoraddition und Multiplikation von außen mit reellen Zahlen. Aber ich würde nicht unbedingt erwarten, dass ich dann da auch wieder eine Basis finde. Ich will mal ein Beispiel geben, um Ihnen so ein bisschen das Problem von Basen, über die wir heute sprechen wollen, zu illustrieren. Also jetzt mal vielleicht sowas Ähnliches wie Linear Algebra, aber nicht ganz. Also wir werden gleich sehen, was ich meine. Also Motivation. Das ist, was ich jetzt beschreibe, ist nicht ganz angesiedelt im Kontext von Linear Algebra, aber Sie werden gleich sehen, es ist so ähnlich. Und gucken sich, also wie in der Linear Algebra, meinetwegen den Raum auch 3 an. Der ist gegeben durch 3 Vektoren. Und dann haben Sie eben so ein Koordinatensystem, was man aus der Schule kennt, klar. Und ins Negative geht das dann auch. Dann hätten wir also sowas und sowas. So ein Koordinatensystem. Und jetzt betrachte ich meinetwegen in diesem Koordinatensystem eine quadratische Form und meinetwegen dann eine Figur, die so aussieht, also meinetwegen eine Parabel oder ein Paraboloid. Oder ein Hyperboloid oder eine Kombination von Paraboloid und Hyperboloid. Also der Einfachheit halber gucken wir uns vielleicht so ein Paraboloid an. Oder wenn Sie unten noch was haben, dann wird es eher ein Hyperboloid sein. Aber das soll jetzt mal egal sein. Das Problem ist das folgende. Ich betrachte in R3 die Gitterpunkte. Das heißt also alle Vektoren, die ganzzahlige Koordinaten haben. Das nächste wäre dann meinetwegen, alle Vektoren sich anzugucken, die rationale Koordinaten haben. Aber die ganzzahligen Koordinaten sind schon eine ganz gute Approximation für rationale Koordinaten. Nur haben wir hier ein Problem, wenn ich jetzt nur die Vektoren mir angucke mit ganzzahligen Koordinaten, die bilden als Menge nicht unbedingt einen Vektorraum. Weil der Koeffizientenbereich, den ich da habe, eben jetzt kein Körper ist, sondern der Koeffizientenbereich wären hier die ganzen Zahlen, und die ganzen Zahlen bilden keinen Körper, sondern nur einen Ring. Ja, aber ansonsten kann ich also Vektoren mit ganzzahligen Koordinaten addieren, dann kriege ich wieder einen ganzzahligen Vektor. Und ich kann einen ganzzahligen Vektor mit einer ganzen Zahl multiplizieren, kriege ich auch wieder einen ganzzahligen Vektor. Also das sieht so fast aus wie ein Vektorraum. Ich habe die beiden Operationen. Nur den kleinen Schönheitsfehler, dass der Koeffizientenbereich kein Körper ist, sondern nur ein Ring. Vielleicht ist es nicht so schlimm, ja? Vielleicht sind Sie damit auch zufrieden. Ring ist vielleicht auch okay, aber Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja? Ringe sind viel, viel schwerer als Körper. Also die Tatsache, dass sie Inversen bilden können, was sie ja beim Körper können, ja, das macht die Theorie, die ganze Linear Algebra, so relativ einfach. Hier können Sie es nicht. Von ganzen Zahlen können Sie keine Inversen bilden. Aber wir wollen folgendes Problem uns stellen. Wir gucken uns alle ganzzahligen Vektoren an, die in dieser Parabel liegen. Ja? So. Damit habe ich eine Menge beschrieben, eine Untermenge vom dreidimensionalen Vektorraum, ganzzahlige Vektoren, Nur ist das nicht besonders schön, denn wenn ich zwei ganzzahlige Vektoren nehme aus dieser Parabel und die addiere, dann kriege ich einen Vektor, der liegt vielleicht irgendwo da, also auf jeden Fall nicht unbedingt in der Parabel. Und ich habe irgendwie die Aufgabe, ich soll jemand anderen sagen, um welche Menge es sich hier handelt. Ich male aber nicht so ein Bild, ja? Nehmen wir an, ich sollte es einem Computer sagen, um welche Menge es sich handelt. Dann kann ich sowieso kein Bild malen, weil Computer können ja keine Bilder verstehen, die sind ja keine Menschen. Also würde ich ganz gerne irgendwie eine Formel angeben für die ganzzahligen Vektoren, die in der Parabel liegen. Aber welche Formel sollte das sein? Ja? Könnte ich höchstens sagen, ist eine Lösungsmenge einer quadratischen Form, sagen wir x² plus 4y² plus 7z². Aber wenn ich nicht weiß, wie ich die Lösung von so einer Form bestimmen soll, dann habe ich nicht viel gemacht, weiß immer noch nicht, was die Vektoren sind. Also ich möchte gerne wissen, wie ich also die Vektoren finden kann, die jetzt also in diesem Paraboloid liegen. Also erstmal könnte man sich überlegen, ob es unendlich viele oder endlich viele Vektoren sind. Und nehmen wir mal an, da ja die Parabel oder das Paraboloid hier so unendlich so nach oben geht, dass man vielleicht unendlich viele Vektoren hat. Das müssen wir jedenfalls sozusagen mit einbeziehen, dass das vielleicht der Fall ist, dass wir unendlich viele Vektoren haben. Als Test könnte man ja meinetwegen vielleicht mal so ein Beispiel nehmen in Dimension 2. Ja? Wie sieht es aus, wenn ich in Dimension 2 bin und ich habe ein Hyperboloid in der Dimension 2, vielleicht irgendwie so ein bisschen verdrehtes Hyperboloid, dann nehme ich meinetwegen hier zwei Geraden von dieser Art und betrachte meinetwegen sowas. Ja? Wie groß ist die Chance, dass so ein Hyperboloid oder so eine Hyperbel durch ein Ganzzahligen Gitterpunkt geht. Und wenn er durch einen ganzzahligen Gitterpunkt geht, wie viele solche Gitterpunkte enthält so eine Hyperbel? Also das ist schon mal eine interessante Frage. Und wie müssten dann meinetwegen zum Beispiel die Anstiegswerte von diesen Tangenten aussehen? Also das sind schwierige Probleme, wie ich also diese Gitterpunkte kriege, aber ich würde vielleicht die folgende Idee haben, dass ich sage, wenn ich irgendwie diese Gitterpunkte miteinander verknüpfen könnte, wenn ich also irgendwie eine algebraische Struktur hätte, dann könnte ich vielleicht die algebraische Struktur ausnutzen, um eine Basis zu finden. Dann hätte ich also folgenden Vorteil. Es könnte sein, dass ich unendlich viele Punkte in dem Paraboloid habe, die ich nicht ohne weiteres beschreiben kann, aber ich kann eine endliche Basis vielleicht angeben, ja? Und dann nehme ich eben sozusagen meine algebraische Struktur und erzeuge mir die gesamte Menge. Dann muss ich jemandem nicht die gesamte Menge geben, sondern ich muss dem nur ein kleines Briefchen geben mit den drei Basisvektoren. Und dann sage ich, hier ist meine Basis und damit weißt du alles. Ja? Denn jetzt muss derjenige sozusagen, ja? Nur stellen Sie sich vor, Sie wollen also über das Internet irgendwie was übertragen, ja? Haben dieses Problem vor sich, haben jetzt die Lösungsmenge gefunden und schicken jetzt nicht die gesamte Lösungsmenge, das wären ja unendlich viele Punkte, die können Sie nicht schicken, weil es unendlich ist. Aber Sie schicken stattdessen das Paket mit den Basiselementen. Ja? Und dann nimmt er das Basispaket und sagt, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Dann macht er wieder seinen Algorithmus und dann bumm, hat er alle. Ja? Hat man ja bei der Bildübertragung, man übersetzt ja nicht sozusagen, wenn man also ein Pixelbild hat, dann würde ich nicht alle Pixel schicken. Ja? Dann schicke ich nur endlich viele und dann muss irgendwie auf einem anderen Computer muss dann irgendwie ein Mechanismus sein, der das Bild dann wieder erzeugt. Ja, nehmen Sie irgendwie eine HTML-Seite oder was, sind ja meistens aus endlich vielen Daten aufgebaut. Und da muss ich nicht alle Pixel schicken, sondern nur die Basispixel. Und hier auch. Nur das Problem ist, wir haben eben keine algebraische Struktur, wir haben keine lineare Struktur. Denn es ist ja kein lineares Objekt. Ja? Auf der anderen Art wieder, wenn es doch ein lineares Objekt was brauche ich denn für ein lineares Objekt? Da brauche ich irgendwie ein Koordinatensystem. Und dann könnte ich vielleicht sagen, ja, dann nehme ich vielleicht diese Krummlinienkoordinaten, ja, die ich kriege, indem ich das Objekt mit den Koordinatenebenen schneide. Das sieht ja auch wieder aus wie ein Koordinatensystem, ist nur eben nicht gerade. Aber dann sage ich, ja, für uns ist es nicht gerade, aber für ein kleines Insekt, was auf der Parabel lebt oder im Paraboloid lebt, sieht es aus wie ein gerades Objekt. Aber trotzdem, wir wissen immer noch nicht die algebraische Struktur. Ne? Wir müssen irgendwie addieren können, Linearkombinationen bilden können. Sonst klappen unsere Definitionen von Basis nicht. Ja? Kleiner Einschub. Was war im endlichdimensionalen Vektorraum die Definition für eine Basis? Hatte zwei wichtige Eigenschaften, nämlich einmal muss es ein Erzeugnissystem sein und das andere musste linearunabhängig sein. Ja? Aber für beides brauchen wir eine algebraische Struktur. Erzeugnissystem heißt, ich muss jedes Element aus meinem Vektorraum schreiben können als eine Linearkombination von den Basiselementen. Und linearunabhängig heißt, dass wenn ich eine Linearkombination habe, die die Null darstellt, dann muss es die triviale Linearkombination sein. Okay? Und wie kriegen wir also denn normalerweise solche Basen? Ja, entweder wir fangen an mit einer linearunabhängigen Menge und machen daraus irgendwie ein Erzeugnissystem, indem wir immer was anheften. Ja? Oder wir nehmen eine erzeugende Menge und machen die möglichst klein, sodass sie linearunabhängig wird. Also das sind sozusagen die beiden Methoden, die wir machen könnten bei diesen endlichdimensionalen Vektorräumen. Aber bei den Vektorräumen, die wir heute betrachten wollen, werden diese beiden Methoden nicht unbedingt funktionieren, weil es sozusagen unendliche Mengen sein werden, auch unendliche Mengen, also unendlich große Erzeugungssysteme. Okay, also nochmal hier zurück. Wie kann ich hier eine algebraische Struktur betrachten? Und eine Idee wäre zum Beispiel zu sagen, ich gucke mir einfach alle Matrizen an, die ich habe, also alle linearen Abbildungen, die ich habe. Ja? Und in dieser Gruppe von allen Matrizen gucke ich mir solche an, die ganzzahlige Vektoren auf ganzzahlige Vektoren abbildet. Das heißt also, das sind Matrizen, die wieder als Eingänge ganze Zahlen haben. Ich kürze es mal ab und sage, ich gucke mir an die ganzzahligen Matrizen mit Determinante 1 in der Dimension n. In unserem Fall haben wir dann hier Dimension 3. Ja? Und wir wollen uns solche angucken, die diese Form invariant halten. Dann sollte ich das vielleicht auch noch in meine Notation mit einbeziehen, sollte sagen, okay, ich nehme also solche ganzzahligen Matrizen, die also irgendwie so eine Bilinearform invariant lassen. Aber sowas, kennen Sie vielleicht, hat auch einen anderen Namen. Das sind die, ja, alle Matrizen, die eine Bilinearform sozusagen erhalten, solche Matrizen heißen die orthogonalen Matrizen. Und Sie kennen ein paar orthogonale Matrizen, die Drehmatrizen. Ja? Und das zeige ich mal einfach mit SO3. Aber ich betrachte solche mit ganzzahligen Koeffizienten. Und jetzt machen wir Folgendes. Wenn wir Glück haben, dann transportiert diese Gruppe alle diese Punkte sozusagen, auf jeden Fall wieder zu Gitterpunkten. Aber ich habe vielleicht das Glück, dass ich meinetwegen hier endlich viele Punkte finde. Beispielsweise diese drei Punkte. Ja? Das sind endlich viele Punkte. Die Anzahl weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß auch gar nicht, ob es die gibt. Aber nehmen wir mal an, die gäbe es. Dann würde ich diese Gruppe hier verwenden können, um aus diesen endlich vielen Punkten alle Punkte zu machen, indem ich sozusagen für jede Matrix aus dieser Gruppe mir das Bildelement angucke. Also ich gucke mir die eine Matrix an, boom, dann komme ich zu dem Punkt, eine neue Matrix komme ich von hier zu dem Bildpunkt, angewendet auf diesen Punkt komme ich zu dem Punkt, angewendet auf diesen Punkt komme ich zu dem Punkt. Das heißt also, die Gruppenaktion würde mir dann sozusagen alle erzeugen. Das wäre eine andere Methode, sozusagen eine Basis zu finden und eine andere Methode, eine algebraische Struktur drin zu finden. Und man könnte sich jetzt fragen, ist das jetzt eine Vektorraumstruktur, die ich da habe? Und inwiefern ist es überhaupt eine algebraische Struktur von den Elementen? Und so über den Daumen gepeilt kann man sagen, was man macht, wenn man sagt, wir addieren zwei Elemente, ist das Folgende. Wenn ich ein Element x habe und ein Element y, dann gucke ich mir die Matrix an, die diesen Punkt, also einen Basispunkt auf x abbildet oder den Basispunkt auf y abbildet. Dann habe ich also zwei Matrizen und die beiden Matrizen kann ich multiplizieren und das nehme ich einfach als Produkt von x mal y. Also ein bisschen an Haaren herbeigezogen, ja, aber es ist auf jeden Fall eine algebraische Struktur. Leider keine Vektorraumstruktur. Aber Sie sehen, dass Sie nicht nur bei Vektorräumen Basen haben. Sie haben auch Basen bei solchen Strukturen, die also nicht ganz einen Vektorraum bilden, sondern vielleicht nur ein Modul oder andere schwächere Formen. Aber sozusagen der Slogan bleibt erhalten. Basen dienen dazu, irgendwie Informationen zu übergeben, ja, weiterzugeben aus einem Problem, was im Grunde unendlich dimensional oder aus unendlich vielen Objekten besteht, ein Problem zu machen, wo man nur endlich viele Informationsstücke hat und das versucht zu übertragen. Okay, das also zur Information. Nebenbei bemerkt, wenn ich jetzt im RO3 mir drei Basisvektoren angucke, also E1, E2, E3 und nenne das hier eine Basis, das Ganze also betrachtet im RO3, ja? Und ich betrachte jetzt diesen Raum, R hoch B, dann ist das doch dasselbe wie R hoch 3. Ja, denn das hat man ja gesehen, als wir über Mengen gesprochen haben. Die Mengen aller Abbildungen von, das kann ich ja nochmal abkürzen, ist also die Menge aller Abbildungen von B nach R. Die Menge aller Abbildungen ist das kartesische Produkt von R mit sich selbst, wobei B die Indexmenge ist. Also habe ich eigentlich im Grunde nichts weiter gemacht, wenn ich also eine Basis wähle, als dass ich sozusagen den Vektorraum betrachte als einen Abbildungsraum von Abbildung von B nach R. Das möchte ich mal ganz kurz ein bisschen aufdröseln, was das heißt. Der Übergang sozusagen von einem Vektorraum zu einem Abbildungsraum ist also die Vorstellung, dass wenn ich einen Vektorraum mir angucke, meinetwegen zweidimensionalen Vektorraum, den kann ich angucken als eine Menge von Punkten oder eine Menge von Vektoren. Das wäre eine Sichtweise. Für einen Physiker wäre das nicht die richtige Sichtweise, weil der Physiker sagt, Punkte kann ich nicht sehen. Ja? Was kann ich überhaupt nur sehen? Ich kann nur sehen, was Punkte mit anderen, also wie Punkte mit anderen Dingen irgendwie interagieren. Ich könnte meinetwegen ein Instrument hier reinhalten, vielleicht meinetwegen Voltmeter, ja, oder ein Geschwindigkeitsmesser oder solche Sachen, also irgendwie ein Messinstrument hier reinhalten und dann könnte ich an jeder Stelle irgendwie einen Messwert sozusagen hernehmen und ein Messwert wäre eine Zuordnung von reellen Zahlen zu Punkten. Das heißt also, ich habe zu dieser Menge von Punkten eine Abbildung von dieser Menge nach R. Das ist, was ein Physiker sehen kann. Er kann sozusagen nur die Messwerte sehen. Aber wir können jetzt sagen, ein Punkt ist im Grunde dasselbe wie ein Messwert. Ich kann jeden Punkt darstellen durch eine Abbildung. Ich könnte ja meinetwegen diesen Punkt hier nehmen und sagen, das ist die Abbildung, die an dieser Stelle 1 ist und an allen anderen Stellen 0. Also eine Evaluationsabbildung haben wir gesehen, als wir über die Mengenlehre gesprochen haben. Man hat also gewisserweise eine Dualität zwischen den Punkten oder Vektoren und den Abbildungen. Allerdings gibt es sehr viel mehr Abbildungen als Punkte. Ja, alle Punkte kann ich interpretieren als Abbildung, aber nicht jede Abbildung ist ein Punkt. Wenn ich zum Beispiel eine Abbildung habe, die so aussieht, die ist natürlich kein Punkt, sondern ist mehr. Gut, also muss ich das also im Kopf behalten, wenn ich jetzt also statt Vektorräume mir angucken möchte, einen Raum der Abbildung, dann werde ich mit Objekten wahrscheinlich umgehen müssen, die viel, viel größer sind als die Vektorräume, die wir bisher betrachtet haben. Aber das macht ja nichts. Ich kann ja trotzdem meinetwegen zu einer Menge M alle Abbildungen von M nach R betrachten. Also nochmal zu Ende. Das wäre also Abbildung von M nach R. Ich behaupte, dass das auf jeden Fall auch wieder ein Vektorraum ist. Warum? Ja gut, um das zu zeigen, müsste ich jetzt zwei Operationen einführen und die müssen die Vektorraumaxiome erfüllen. Ich gehe das mal nach oben. Erinnern wir uns also kurz nochmal, was ein Vektorraum war. Das haben Sie bestimmt schon 100-mal gesehen. Aber um uns zu erinnern, was wir machen müssen, wir brauchen also sozusagen zwei Operationen. Auf der einen Seite haben wir also eine Abbildung von V kreuz V nach V. Also das ist Vektorraum oder genauer meinetwegen ein R-Vektorraum, wenn Sie R als Koeffizientenbereich haben wollen. Und Sie haben also ein Produkt, wo wir also ein kleines R darunter schreiben, was geht von R kreuz V nach V. Okay, und dann haben wir also eine Anzahl von sozusagen Eigenschaften, die wir hier haben. Hier also im Wesentlichen, dass V zusammen mit der Addition eine Gruppe ist. Und hier haben wir so ein paar Eigenschaften, die so an das Distributivgesetz erinnern. Also irgendwie sowas wie Alpha V plus W ist gleich Alpha V plus Alpha W und so weiter. Und Alpha mal Beta mal V ist gleich Alpha mal Beta mal V und solche Gesetze. Also hier irgendwie vier Gesetze, die Gruppe beschreiben und hier auch nochmal irgendwie vier Gesetze, die das äußere Produkt beschreiben. Aber das Entscheidende ist sozusagen diese beiden Operationen zu definieren und dann der nächste Schritt wäre eben nachzuweisen, dass alle diese Gesetze erfüllt sind. Und in unserem Fall, wie würde man jetzt eine Operation dieser Art definieren? Also fangen wir mal mit der Addition an. Also wir definieren, ich weiß nicht, wie ich das schreiben soll, ist Abbildung oder nö, das habe ich mal als in dieser Form ist ein bisschen kürzer. Dazu muss ich also ein paar von Abbildungen nehmen. Das ist ja das kartesische Produkt von einer Menge mit sich selbst. Und muss dem ein Element aus R auch M zuordnen. Das heißt also, in diesem Paar muss ich eine Abbildung zuordnen. Ja, diese Abbildung, die schreibe ich immer so, F plus G, weil das ja eine Addition werden soll. Aber wie kann ich sozusagen sagen, was eine Abbildung ist, indem ich erkläre, was diese Abbildung mit Elementen aus meiner Menge M macht. Und zwar soll es einfach F von X plus G von X sein. Damit habe ich diese Abbildung definiert, denn ich habe Ihnen gezeigt oder gesagt, wie diese Abbildung auf meinen Elementen von M wirken soll. Und das ist wohl definiert, weil die Bildelemente sind ja immer aus R und in R habe ich eine Addition, also kann ich die Bildelemente immer zusammen addieren. Jetzt muss ich noch sagen, was das äußere Produkt sein soll, da hätte ich ja jetzt dann den Koeffizientenbereich zusammen mit dieser Menge, an die ich interessiert bin, und das soll so ein Element werden. Wenn Sie wollen, können Sie die Elemente aus diesen Mengen auch wieder Vektoren nennen. Wenn Sie also diese Strukturen definiert haben und die Vektorraumeigenschaften haben, dann würden diese Elemente auch wieder dasselbe sein wie Vektoren. Also, wie sieht jetzt ein äußeres Produkt von einem solchen Vektor aus? Nämlich also eine reelle Zahl Alpha und eine solche Abbildung. Und dann würde ich definieren, was Alpha mal F sein soll. Also das Produkt von dem Vektor mit Alpha. Das ist wieder eine Abbildung oder sollte eine Abbildung sein. Wieder das gleiche Rezept. Ich sage, welche Abbildung das ist, indem ich sage, was diese Abbildung mit den Elementen aus M macht. Und ja gut, das schreibe ich jetzt so. Das soll sein Alpha mal F von X. Man sieht da also so eine kleine Subtilität in der Schreibweise. Deswegen habe ich auch hier mal die Klammern rumgeschrieben. Dieses Pluszeichen ist etwas anders als dieses Pluszeichen. Und dieses Multiplikationszeichen ist auch etwas anders als dieses Multiplikationszeichen. Auf der rechten Seite haben wir ja zwar Multiplikation und Addition der reellen Zahlen. Und auf der linken Seite haben wir sozusagen die Definition von einer Multiplikation oder einer Addition. Okay, und die Behauptung, wenn ich also R, diesen Abbildungsraum nehme, plus und diese Multiplikation, dann ist das ein Vektorraum oder ein R-Vektorraum. Und ja, das sind so Aufgaben, die man immer gerne als Übungsaufgaben stellt, also will ich jetzt nicht vorrechnen. Kann man mir vielleicht auch so glauben, zum Beispiel, dass die Addition eine Gruppe ist. Naja, das ist eben, weil R ist ja auch eine Gruppe und das Nullelement, das wäre eben sozusagen die konstante Abbildung, die alles auf die Null abbildet und ähnliches. Also Beweis ist hier klar, wollen wir uns damit nicht weiter aufhalten. Oder vielleicht sollte ich statt klar, weil man das ja gerne schreibt, etwas anderes schreiben, und zwar sagen wir, vielleicht vornehmer durch nachrechnen. Das ist dasselbe wie klar, aber hört sich besser an. Okay. Die Frage ist, ist das ein endlich dimensionaler Vektorraum oder ein unendlich dimensionaler Vektorraum? Also schreibe ich mal so ganz forsch hin, was ist die Dimension von R hoch M? Na gut, jetzt würde man sagen, das ist doch einfach die Kardinalzahl von M. Denn so hatten wir es doch hier auch bei den, also da oben gesprochen haben von den Vektorräumen, die eine endliche Basis haben, haben wir gesagt, dann ist der Vektorraum dasselbe wie R hoch B. Und die Dimension 3 war einfach die Kardinalzahl der Basis B, nämlich wir hatten drei Basisvektoren. Also würde man hier sagen, das sollte einfach sein, die Kardinalzahl von M. Hat nur den kleinen Schönheitsfehler, dass M im Allgemeinen eine unendliche Kardinalzahl hat und die kann man ja nicht hinschreiben. Also das ist schwer, dann wirklich von der Zahl zu sprechen. Also da kann ich leider nicht die Kardinalzahl hinschreiben. Aber vielleicht kann ich in diesem Vektorraum R auch M eine Basis finden, die kleiner ist oder eine kleinere Kardinalzahl hat als M. Also, wenn ich zum Beispiel für M hier einsetzen würde, R hoch N oder R meinetwegen, könnte ich denn in R hoch R oder in R hoch N, wobei N die natürlichen Zahlen sind, könnte ich da vielleicht eine Basis in R hoch N finden, die endlich ist. Okay, dann machen wir mal einen kleinen Satz. Ich behaupte, dass das nicht geht. Wenn Sie R hoch N betrachten, das ist jetzt also die Menge M gleichgesetzt der Menge der natürlichen Zahlen, dann behaupte ich, dass das kein endlich dimensionaler Vektorraum ist. Das heißt, dieser Vektorraum hat keine endliche Dimension. Warum? Ja, andernfalls, wenn das ein endlich dimensionaler Vektor rum wäre, meinetwegen von der Dimension n, dann wäre ja r hoch n isomorph zu r hoch n. Okay? Aber wenn ich jetzt beispielsweise mir r hoch n plus 1 angucke und das abbilde nach r hoch n, nach folgender Vorschrift, r hoch n plus 1, das wären ja alle Vektoren mit n plus 1 Eingängen, schreibe ich mal hier in a1 bis an plus 1, das wäre ein Vektor aus rn plus 1, nur nicht vertikal geschrieben, sondern horizontal, aber ist ja egal. Und dem ordentlich jetzt, ja, was sind die Elemente hier? Das sind einfach Vektoren, die sind unendlich lang, aber parametrisiert mit den natürlichen Zahlen. Ich habe auch ein anderes Wort dafür, das sind einfach die Folgen. Ja? Also ich ordne einem solchen Vektor eine Folge zu, schreibe aber trotzdem einfach mal Ecke Klammern darum. Aber die Folge sieht so aus, a1 bis an plus 1 und dann 0, 0, 0, 0 und so weiter. Und ja gut, das ist ja nichts weiter als die Inklusion. Das heißt also, das ist eine Einbettung, lineare Einbettung. Ich stelle mal einen Namen Phi. Also folgt daraus, Phi von Rn plus 1 ist ein Unterraum von R hoch n, weil das ja eine Einbettung ist, lineare Einbettung, aber R hoch n sollte isomorph sein zu R hoch n. Also habe ich einen Raum, ich mache es mal so, ich schreibe es trotzdem hier hin, aber ich brauche mir hier einen Platz, schreibe hier oben weiter. Ja, die Dimension von diesem Raum, das ist ja auch wieder, weil es ja eine Einbettung ist, ist auch wieder ein n plus 1 dimensionaler Vektorraum. Also hier steht die Dimension von r hoch n plus 1 und auf der anderen Seite steht die Dimension von n. Also habe ich, dass das kleiner gleich ist der Dimension von r hoch n. Aber die Dimension von r hoch n plus 1 ist natürlich n plus 1 und die Dimension von n ist n und dann steht da n plus 1 ist kleiner gleich n. Und das ist ein Widerspruch zu dieser Annahme. Also ist der Satz bewiesen. Wir haben also einen Vektorraum produziert, dessen Basis, der keine endliche Basis haben kann. Keine endliche Basis haben kann. Ich gebe mal noch ein anderes Beispiel. Sie können jetzt sagen, naja gut, das unter so einer verrückten Abbildungsräume. Und aber Sie haben ähnliche Beispiele schon ganz früh bei den Vektorräumen. Also ich schreibe mal ein zweites Beispiel hin für einen Vektorraum ohne endliche Basis, also für Vektorraum ohne endliche Basis. Und zwar betrachten Sie R. R ist auch wieder ein Vektorraum. Ja? Aber jetzt muss man ein bisschen aufpassen, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, R ist R-Vektorraum, dann folgt daraus die Dimension von R ist gleich was? Darf geraten werden. 1, 2, 3, unendlich. Wer sagt 1? Wer sagt 2? Sie sagen 1? 3? Unendlich? Traut sich keiner? Nochmal? Eindimensional? Zweidimensional? Ja? Also hat Dimension? Ja, genau. Habe ich mal 1 hin. Sind Sie sicher? Ja? 10 Euro? Ja, gut. Stimmt auch. Stimmt auch. Wunderbar. Also Dimension R, aber jetzt müsste man irgendwie eine Basis dafür finden, eine eindimensionale Basis. Welche Basis sollte man da nehmen? Bei R? Basis? 1, genau. Die Menge dessen, der Zahl 1 besteht. Denn ich kann 1 sozusagen, ja, darf ich ja von außen mit R multiplizieren, ja? Und jede reelle Zahl kriege ich mit, ja, die, zum Beispiel die reelle Zahl 15 kriege ich nämlich 15 mal 1 nehme. Dann habe ich das also geschrieben als ein äußeres Produkt. Aber was ist, wenn ich jetzt sage, R ist Q-Vektorraum? Was soll das heißen, Q-Vektorraum? Ist es überhaupt ein Q-Vektorraum? Was muss ich denn dazu wissen? Ich brauche dazu eben, damit es ein Q-Vektorraum ist, brauche ich zwei Operationen. Einmal die Addition. Ja gut, das ist einfach die alte Addition von Vektoren. Ja? Das heißt also mit anderen Worten einfach Addition von reellen Zahlen. Und ich brauche eine äußere Multiplikation, nämlich Q kreuz R nach R. Welche Multiplikation sollte das sein? Ja, einfach auch wieder Multiplikation von Zahlen. Nur der Unterschied ist, dass als erste Zahl muss ich eine rationale Zahl nehmen und als zweite Zahl kann ich irgendwas nehmen. Aber ansonsten ist einfach die normale Multiplikation ist also auch okay. Wo könnte noch was schiefgelaufen sein? Das könnte sein, dass der Koeffizientenbereich kein Körper ist. Dann ist kein Vektorraum. Aber Q ist ein Körper. Also wunderbar. Also haben wir als Koeffizientenbereich einen Körper. Wir haben diese Operation. Die sollten jetzt alle Vektorraumaxiome erfüllen. Aber da ja sozusagen die Multiplikation mit R auch alle Vektorraumaxiome erfüllt, muss es natürlich auch bezüglich Q alle erfüllen. Also ergibt das einen Vektorraum und ist ein Q-Vektorraum. Manche Leute gucken so ein bisschen zweifelnd, skeptisch, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, es stimmt soweit alles. Ja? Wir haben einen Körper, wir haben Vektorraumoperation und wir haben die Vektorraumgesetze und sind alle erfüllt. Also ist es ein Vektorraum und jetzt die große Frage, Dimension. Von R ist was? Na gut, jetzt müssen wir also ein bisschen vorsichtiger sein. Jetzt müssen wir sagen, hier, das ist die Dimension bezüglich R. Und hier müssen wir sagen, das soll die Dimension bezüglich Q sein. Einmal als R-Vektorraum und einmal als Q-Vektorraum. Ja? So, was würde das denn heißen, wenn ich sagen würde, dass diese Dimension endlich ist? Das hieße, dass ich endlich viele irrationale Zahlen finde, sodass ich alle anderen irrationalen Zahlen als Linearkombination von diesen irrationalen Zahlen nehmen kann, wobei die Koeffizienten rationale Zahlen sind. Ja? Also zum Beispiel, nehmen wir mal an, Wurzel 2 und Wurzel 3 wäre eine Basis. Dann müsste ich irgendwie Wurzel 17 schreiben können als, was weiß ich, 3 halbe mal Wurzel 2 plus 7 Drittel mal Wurzel 3, ja? Geht das? Finde ich also irrationale Zahlen, sodass ich alle anderen irrationalen Zahlen so schreiben kann. Das gibt es aber nicht. Ja, man, also Wenn ich endlich viele irrationale Zahlen bilde oder mir hernehme und sozusagen davon die lineare Hülle bilde bezüglich der rationalen Zahlen als Koeffizientenbereich, dann kriege ich immer etwas, was kleiner ist als die reellen Zahlen. Ich kann die reellen Zahlen nicht durch endlich viele irrationale Zahlen erzeugen. Also sehen Sie schon in diesem kleinen, einfachen Beispiel, schon ganz am Anfang der linearen Algebra, haben Sie also Vektorraum, Strukturen, die unendliche Dimensionen haben. Also ich schreibe hier hin, gleich unendlich. Man kann keine endliche Basis finden.
Ja? Warum kann ich nicht die 1 nehmen? Die ist ja eine rationale Zahl.
Ja.
Wenn ich die mit allen rationalen Zahlen, dann kann ich alle rationalen Vektoren.
Alle rationalen Vektoren, aber nicht alle reellen. Sie müssen ja die reellen Zahlen erzeugen. Das ist zwar sehr schön, man möchte gerne zu solchen Koeffizientenbereichen übergehen können. Und wenn das stimmen würde, das, ja, wenn das also endlich dimensional wäre, dann wäre man überglücklich. Ja, das würde ja bedeuten, dann sozusagen durch eine geschickte Wahl von Basen kann ich sozusagen auskommen mit dem Rechnen mit rationalen Zahlen. Und rationale Zahlen sind etwas, was Computer ohne weiteres machen können. Sie können nur nicht mit reellen Zahlen umgehen. Ja? Und dann das, also würden sie reich werden, ja? Wenn sie so eine Basis finden. Können Sie heute Abend mal versuchen. Ne? Also ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie das finden, dann sind Sie gemacht. Dann ist wie Lotto. Besser als Lotto. Aber ich habe meine Zweifel, Sie werden nicht erfolgreich sein. Aber es in anderen Gebieten der Mathematik ist es also eins von den großen Problemen, sozusagen Koeffizientenbereiche zu ändern und dann kann man andere Sachen machen. Also Sie kennen jetzt zum Beispiel aus der linearen Algebra, dass man meinetwegen den Koeffizientenbereich R ändert in den Koeffizientenbereich C. Da können Sie viel mehr machen als im Koeffizientenbereich R. Hier sind wir nur in die andere Richtung gegangen, von einem reichen Koeffizientenbereich zu einem ärmeren und dann auf einmal, boing, geht die Basis hoch. Okay. Ich möchte dieses Problem der Basis nochmal angehen und ich möchte Ihnen zeigen, dass auch für diese Vektorräume und sozusagen für alle Vektorräume es immer eine Basis gibt. Das wird eine Folgerung des Zornschen Lemmas sein oder des Wohlordnungssatzes. Aber jetzt haben wir sozusagen gerade gezeigt in diesem Beispiel, dass es keine Basis gibt. Wo habe ich mich jetzt hier widersprochen? Und ich behaupte, ich habe mich gar nicht widersprochen, denn hier haben wir ja immer nur gesucht nach endlichen Basen, aber die Basis, von denen wir heute sprechen wollen, können durchaus unendliche Basen sein. Dann stellt sich natürlich die Frage, was ist überhaupt eine Basis? Wenn eine Basis unendlich viele Basisvektoren haben kann, was soll denn eine Basis sein? Also gehen wir nochmal zurück zur gewöhnlichen linearen Algebra, die wir bisher kennengelernt haben. Was war da eine Basis? Eine Menge heißt Basis, wenn sie linear unabhängig ist, ja? Und wenn sie den ganzen Vektorraum erzeugt. Also erzeugende Menge und linear Unabhängigkeit. In beiden Fällen, hatte ich ja schon vorher gesagt, ist der entscheidende Begriff der Begriff der Linearkombination. Wenn ich jetzt hier also so einen Riesenvektorraum habe, stellt sich für mich die Frage, was ist eine Linearkombination? Sie müssen festlegen, das ist der Grundbegriff, Sie müssen festlegen, was Sie unter Linearkombination verstehen wollen. Okay, ich habe also eine Menge von Vektoren und wann bilde ich aus einer solchen Menge von Vektoren eine Linearkombination? Also mal ein Beispiel. Nehmen wir an, Sie haben eine unendliche Menge und Sie bilden die unendliche Summe mit irgendwelchen Koeffizienten. Ist das erlaubt? Darf man unendliche Summen bilden? Dann würde ich sagen, eigentlich nicht. Denn was ist dann sozusagen erlaubt? Ich habe zwei Operationen, Plus und äußere Multiplikation. Ich könnte, wenn ich wollte, könnte ich aus dieser Plus-Operation eine Addition von drei verschiedenen Vektoren machen. Ja? indem ich mich sozusagen ein bisschen hocharbeite. Ich könnte ja sagen, wenn ich drei Vektoren habe, UVW, das soll sein einfach U plus V plus W. Denn, was? Also habe ich, komme ich gleich drauf, also habe ich hier sozusagen einfach meine Definition ausgenutzt oder die Existenz von der Addition ausgenutzt und dann habe ich hier meinetwegen einen Vektor, was gibt es noch für Buchstaben, U, V, W? Was? Keine Ahnung, wie ich den nennen soll. Vielleicht X, ja? Und dann habe ich X plus W und dann habe ich hier Vektor Y. Das geht. Aber wie oft kann ich das machen? Das kann ich nur endlich oft machen. Also in meiner Definition steckt sozusagen nur drin, wenn ich das iteriere, dass ich endliche Summen bilden kann. Aber es steht in der Definition nicht drin, dass ich unendliche Summen bilden kann. Jetzt wurde gesagt, unendliche Summen gibt es ja in der Analysis. Ja? Aber auch da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ja? Man kann ja nicht alle Zahlen addieren. Und wenn man sie addiert, muss man auch vorsichtig sein. Ja? Also erstmal braucht man da irgendwelche Konvergenzkriterien. Also brauche ich eine Norm, was ich erstmal so gar nicht habe im Vektorraum. Wir wissen ja, beim Vektorraum gibt es ja viele, viele Normen. Also welche sollte man nehmen? Aber man muss auch bei unendlichen Summen trotzdem vorsichtig sein. Wenn Sie zum Beispiel bilden 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1, dann hängt es sehr davon ab, wie Sie klammern. Wenn Sie auf eine bestimmte Art und Weise klammern, immer 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 nehmen, dann kriegen Sie 0 raus. Und wenn Sie anders klammern, 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus plus 1, dann kriegen Sie 1 raus. Welche Klammerung lassen Sie zu? Also da kommen Sie in große Schwierigkeiten, aber unterm Strich, unendliche Summen dürfen Sie nicht bilden. Also was soll eine Linearkombination sein? In unserer Theorie kann es nur eine endliche Linearkombination sein. Aber ich könnte eine endliche Linearkombination auch mit unendlichen Summen ausdrücken. Also schreibe ich einfach... Bevor ich also die genaue Definition gebe, schreibe ich mal hier hin, unendliche Linearkombination. Beispielsweise in R hoch M. Ja? Oder wenn Sie was Konkretes vor Augen haben wollen, meinetwegen R hoch N, also natürlichen Zahlen. Dann könnten Sie ohne weiteres schreiben, ich nehme die Summe über n von Alpha i, das wären jetzt die Elemente aus meinem Koeffizientenbereich, mal n i und das wären jetzt dann die Vektoren. Aber ich würde dann sozusagen als Maßgabe sagen, wobei Alpha i gleich 0 ist, für fast alle damit habe ich dann auch ausgedrückt, dass ich eine endliche Summe habe. Ich habe nur nicht die Koeffizienten hingeschrieben, die ungleich 0 sind. Das wollte ich nicht machen, ja? Wollte mich nicht so weit festlegen. Ich sage nur, ich bilde solche Summen, aber fast alle von den Koeffizienten sind 0, das heißt nur endlich viele davon sind nicht 0. Also ist diese Schreibweise dasselbe, als wenn ich sage, ich habe eine endliche Linearkombination. Okay, das will ich jetzt mal sozusagen fixieren. In einer Definition. Okay, sei M eine Teilmenge von x, wobei x ein Vektorraum sein soll, über einen Körper, den ich jetzt nicht spezifiziert habe. Nebenbei bemerkt, benutze ich jetzt diesen Buchstaben oder y oder z, um Vektorräume zu bezeichnen. Sie kennen vielleicht die Bezeichnung v, w, u vielleicht noch für Vektorräume aus der Linienalgebra. Ich benutze jetzt x, um anzudeuten, dass es nicht unbedingt endlich dimensionale Vektorräume sind, mit denen wir uns beschäftigen wollen, sondern auch unendlich dimensionale. Deswegen also ein neuer Buchstabe, dieses x. Okay, und jetzt sagen wir, ein Vektor V aus unserem Vektorraum X ist Linearkombination von Vektoren aus M. Wenn V sich schreiben lässt als im, eine solche Summe, wobei jetzt die Vektoren sein sollen aus M und die Koeffizienten, ja gut, die sind aus meinem Körper. Jetzt muss ich irgendwie sehen, wie ich die Koeffizienten sozusagen initiere. Ich habe jetzt hier ganz allgemeine Indexmengen, das sind nicht unbedingt mehr die natürlichen Zahlen, sondern was Allgemeines. Also müsste ich jetzt irgendwie einen Index finden für meine Koeffizienten und ich mache es mir einfach und sage einfach, der Index ist die gleiche Bezeichnung wie der Vektor. Also habe ich das, wobei Alpha W gleich 0 für fast alle W aus M. Also irgendwie so eine super elegante Schreibweise, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Aber man muss sich an verschiedene Dinge gewöhnen, wenn man von unendlich dimensionalen Vektorräumen spricht. Vieles, was man aus den endlich dimensionalen Vektorräumen kennt, gelten nicht mehr so ohne weiteres. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, ja? Ja gut, ich meine, ja, aber wir können auch überabziehbare Mengen als Indexmenge haben. Wir können also auch meinetwegen Vektorräume bilden, die so aussehen wie R hoch R. Ja? Das heißt also, das erlauben wir alles. Alle sind, wenn man natürlich wüsste, dass alle Basen abziehbar sind, dann könnte man natürlich als Indexmenge sozusagen die natürlichen Zahlen nehmen, aber das wissen wir eben nicht. Also indiziere ich das sozusagen einfach mit der Menge selbst und nehme die als Indexmenge. Okay? Also gewöhnungsbedürftig, aber wenn Sie darüber nachdenken, ist es eigentlich eine ganz geschickte Sache, dass man hier einfach für die Indizes die Elemente aus M nimmt. R hoch Wurzel 2? Kann man den? Ja, Wurzel 2 ist ja eine irrationale Zahl. Aber wir betrachten jetzt hier R hoch einer Menge. Dann können Sie sagen, Sie nehmen R hoch der Menge Wurzel 2. Na gut, das ist wieder R. Ne? Aber R hoch R ist sozusagen die Menge der Abbildung von R nach R. Wie eine Analysis. Wir haben alle, ja, alle Funktionen. Einen Funktionenraum sozusagen. Sie werden sehen, also ist auch Ihre Frage. Es gibt also auch sozusagen unendlich dimensionale Vektoren mit abziehbarer Basis, die haben also auch eine bestimmte Bedeutung. Wird besonders dann interessant, wenn Sie eine Norm haben für Vektorräume und Sie dann eben so eine Analysis machen können und dann eben auch sagen können, wann unendliche Reihen sozusagen existieren, wann sie konvergieren. Und dann kommen Sie zu speziellen unendimensionalen Vektorräumen, die wir später auch nochmal kurz ansprechen werden, die sogenannten Hilbert-Räume. Okay, aber das, wir machen erst einen Schritt nach dem anderen. Okay, das also, das, jetzt brauchen wir ein bisschen Tafel. Mit diesem Begriff, den wir jetzt eingeführt haben, haben wir einiges erreicht, wenn wir das also sozusagen auf diese Art und Weise klären. Denn jetzt können wir also sagen, was linear unabhängig ist und wir können auch sagen, was eine lineare Hülle ist oder ein erzeugendes System. Mit diesem Grundbegriff haben wir die Grundlage für alles Weitere gelegt. Aber es ist ganz wichtig, dass Sie im Kopf behalten, dass wir für Linearkombinationen keine unendlichen Kombinationen erlauben, sondern nur endliche Kombinationen. Also haben Sie irgendwie so eine Endlichkeitstatsache in diesen unendlichen Objekten eingebaut. Noch eine Frage, oder? Ja. Also, jetzt Definition. Wenn Sie sagen wollten, was eine linearunabhängige Menge ist. Also, sei x Vektorraum und m Teilmenge von x eine Teilmenge von Vektoren. Dann heißt M linear unabhängig wenn aus dieser Summendarstellung immer folgt, dass Alpha W gleich 0 ist. Jetzt muss ich noch etwas dazufügen, nämlich ich habe ja da hinten sozusagen ja nur endliche Summen zugelassen und hier schreibe ich auch einmal eine unendliche Summe. Aber ich möchte nicht immer diesen Satz dazu schreiben, wobei Alpha W gleich 0 für fast alle W aus M ist. Ich mache es mir einfach und schreibe einfach vielleicht jetzt mal an der Tafel oben ein E. Und das soll eben sagen, dieses E soll sagen, fast alle AW sind gleich 0. Das ist sozusagen die Abkürzung dafür, dass wir sagen, fast alle AW gleich 0. Das heißt mit anderen Worten, eine Menge M heißt linearunabhängig, wenn alle endlichen Linearkombinationen des Nullvektors trivial sind. Okay? Und zweitens, das ist etwas anders als in der Skripte erklärt. Ja, ja, genau, Entschuldigung. Fast alle Koeffizienten sollen ungleich, sollen gleich 0 sein. Entsprechend denn hier auch für Erzeugungssystem, also M heißt Erzeugungssystem. Sie werden sehen, in der Skripte ist es etwas anders definiert, aber es kommt auf selber hinaus. Wenn für alle W aus, nee, für alle X aus Groß X, also ein Vektor aus Groß X, gilt, dass X gleich ist einer endlichen Summe von Elementen aus M. Okay, das ist also ganz genauso wie bei den endlich dimensionalen Vektorräumen. Nur, dass man eben immer sagen muss, dass man endliche Summen betrachtet und niemals unendliche Summen erlaubt. Dann hat man also aus diesem Begriff der endlichen Linearkombination hat man dann auch übertragen diese beiden wichtigen Grundbegriffe aus der linearen Algebra. Nun gut, jetzt ist es auch nicht mehr schwer zu sagen, was eine Basis sein soll. Also M heißt Basis, wenn M linear unabhängig ist und B M ein erzeugendes System ist. Okay. Und der Satz heißt, sei x ein Vektorraum, damit sage ich nicht endlich dimensional oder unendlich dimensional, sondern beliebiger Vektorraum, dann hat x eine Basis. Okay. Beweis. Ich sage mal, erster Beweis. Es gibt mehrere Beweise dafür. Ich sage mal, ein erster Beweis und einen zweiten Beweis deute ich dann noch an. Der erste Beweis beruht auf Wohlordnung. Also den skizziere ich auch nur so, aber Sie werden gleich sehen, worauf es hinausläuft. Einfach um Ihnen diesen Begriff der Wohlordnung schmackhaft zu machen. Der Wohlordnungssatz, der leicht aus dem Zornschen Lemma folgt, steht auch in der Skripte drin, der besagt, dass man jede Menge wohlordnen kann. Also jede Menge lässt sich wohlordnen. Wir können also eine Wohlordnung wählen. Also wähle eine Wohlordnung für x. Und die bezeichnen wir mit kleiner gleich. Okay? So, und jetzt machen wir Folgendes. Dann gucken wir uns linear unabhängige Teilmengen an. Also betrachte alle linear unabhängigen Teilmengen von x. Und wir behaupten, in dieser Menge aller linear unabhängigen Teilmengen werden wir ein Erzeugungssystem finden. Dann hätten wir ein Erzeugungssystem, was linear unabhängig ist, und das wäre eine Basis. sagen wir mal so, sei m in x linear unabhängig. Erster Fall, m ist Erzeugungssystem. Dann sind wir fertig. Dann haben wir eine linear unabhängige Menge gefunden, die gleichzeitig Erzeugungssystem ist. Das wäre eine Basis. Also kann ich auch so sagen, daraus folgt, m ist Basis. Und damit sind wir fertig. Und der zweite Fall ist, m ist nicht Erzeugungssystem. Dann folgt daraus, dass die lineare Hülle, also die Menge aller Linearkombinationen von m, können wir ja so schreiben, lineare Hülle von m ist verschieden von x. Und daraus folgt, es existiert ein kleines Element, in x minus der linearen Hülle von m, das ist einfach die Eigenschaft der Wohlordnung, eine Menge hieß ja wohlgeordnet, wenn es eine Ordnung ist und wenn jede Teilmenge bezüglich der Ordnung ein kleines Element hat. Also dieses kleines Element, das wählen wir uns hier, dann geben wir dem einen Namen, meinetwegen x, gibt einen Vektor x mit dieser Eigenschaft und na gut, dann wäre ja m vereinigt x auf jeden Fall auch linear unabhängig, weil es ja nicht in der linearen Hülle von m liegt, ist linear unabhängig und das macht man immer so weiter und dann erschöpft man sozusagen den ganzen Raum und da sagen wir einfach dazu Existenz der Basis folgt wegen Induktion. Ja gut, Induktion. Natürlich ist es jetzt hier nicht die Induktion, die man so kennt von den natürlichen Zahlen, weil wir ja hier Mengen haben, die größer sind, also überabsehbar sein könnten. Aber wenn wir eine Wohlordnung haben, geht die Induktion ganz genauso, nur sie hat einen etwas anderen Namen, sie heißt transfinite Induktion. Ist auch, also die transfinite Induktion ist auch eine Folgerung des Auswahlaxioms natürlich, aber auch Folgerung des Zornschen Lemmas und eben natürlich Folgerung des Wohlordnungssatzes. Können wir also sozusagen verwenden und das wäre der erste Beweis. Der zweite Beweis, der würde sozusagen direkt das Zornsche Lemma verwenden, ist im Grunde dasselbe wie das, was ich gerade gesagt habe, aber ist vielleicht etwas detaillierter oder etwas überzeugender, weil es wieder die Menge aller linear unabhängigen Teilmengen, also wir betrachten mx mit m ist linear unabhängig, ups, m ist linear unabhängig, also die Menge aller linear unabhängigen Teilmengen. Und wir definieren auf dieser Menge eine Ordnungsrelation. Auf Skript B durch. Ja, m1 oder sagen wir m kleiner gleich n für m und n aus B soll per Definition eine Abkürzung sein dafür, dass m eine Teilmenge ist von n. Damit haben wir also eine geordnete Menge aus B gemacht und die Behauptung ist, dass B zusammen mit dieser Ordnung hat zornische Eigenschaft. Ja gut. Lauter, sagen Sie es laut. Ich kann es schwer verstehen, was Sie sagen. Was war nochmal die zornische Eigenschaft? Hä? Wer weiß, wer kennt die zornische Eigenschaft? Keiner mehr? Also als wir über das zornische Lemma gesprochen haben, da war ja das entscheidende Kriterium die zornische Eigenschaft und die hieß, jede vollständig geordnete Teilmenge hat eine obere Schranke. Wir müssen also zu vollständig geordneten Teilmengen von B eine obere Schranke konstruieren. Also sei B, C sei jetzt mal eine vollständig geordnete Teilmenge. Und dann kann man als obere Schranke definieren einfach die Vereinigung aller dieser Cs. Ist das dann also eine obere Schranke? Aber wenn diese Menge die zornische Eigenschaft hat, dann folgt ja nach dem zornischen Lemma, also Lemma von Zorn, dass B ein Maximum hat, also hat Maximum, dem geben wir mal einen Namen, also das wäre vielleicht mit so einem B zu bezeichnen, also hat ein Maximum, also schreiben wir es so, B gleich Maximum von B, das heißt, B ist Basis. Es gibt keine linear unabhängige Teilmenge, die eine echte Obermenge ist von B und demzufolge ist B schon selbst ein Erzeugungssystem. Das waren die beiden Beweise. Es gibt sicherlich noch mehr Beweise, aber wir haben ja keine Zeit mehr, also lassen wir es dabei bewenden. Schönen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.